So, liebe Jeanette, jetzt musst du dich entscheiden. Nimmst du Kandidat Nummer 1, den sexy Art Director, oder Kandidat Nummer 2, den muskulösen Masseur, oder Kandidat Nummer 3, den lustigen Landwirt aus Lindenau?
Herzlich willkommen zu unserem kommt nöt unnötigen Podcast, nachdem niemand gefragt hat, mit dem Titel. Marketingmäuse machen mutwillig mutige Marketingmaßnahmen möglich. Die Marken mehr Moment, mehr Magic und mehr Money bringen und für alle, die es sich nicht merken können, wie wär's einfach mit? So lecker wie unsere frischen Ideen. Bleibt dran, denn jetzt hört ihr die Marketingfakten, die euch sonst niemand verrät.
Das sind wir wieder, die Marketingmäuse. Yeah, ihr habt bestimmt schon auf uns gewartet.
Oder ich will es hoffen.
Aber wir sind trotzdem da. Man kommt nicht drum herum. Heute haben wir das Thema mitgebracht. Nadine?
Ja, wir wollen heute auf Reise gehen mit euch. Wir machen heute eine Reise, eine lange Reise. Wohin geht die Reise?
Klingt nach Geschichte. Mittelalter oder Steinzeit?
Ja, manchmal kommt es mir so vor, als wäre das in der Steinzeit. Also, wir sprechen heute über das Thema Customer Journey oder zu Customer Deutsch Journey. Kundenreise. Die geht nicht nach Bali, leider.
Schade. Das Produkt hätte ich gekauft, wenn ich dafür nach Bali fahren kann.
Ja, tja, so ein Pech. Aber bevor wir auf unsere Reise gehen, haben wir uns gedacht, wir sind jetzt cool. Und machen nämlich ein Format im Format. Und zwar sind das die Werbefails oder Werbewins, je nachdem, der Woche.
Ja, oder die uns halt so über den Weg gelaufen sind.
Genau, was wir halt witzig finden. Einfach damit, ja, keine Ahnung warum, redaktionelle Entscheidung. Geht euch überhaupt nichts an, warum wir uns das jetzt so ausgedacht haben.
Marketingmäuse präsentieren Marketing-Fails der Woche und manchmal auch Wins.
Also pass mal auf, ich habe da echt die Woche, also letzte Woche war das, so eine richtig gute Customer Journey erlebt. Und zwar lag ich abends gelangweilt auf der Couch, hör auf zu lachen.
Ja, ich dachte, du willst jetzt was anderes erzählen, wo du auch gelegen hast.
Nein. Das lassen wir hier mal außen vor. Und bin auf Instagram so ein bisschen rumgesurft und habe dann dort ein Produkt gesehen. Also es war eine Hose, ne? Machen wir es mal realistisch. Ich habe dort eine coole Hose gesehen. Und ich suche immer mal coole Hosen, die es so jetzt nicht in jedem Geschäft gibt. Jedenfalls habe ich gedacht, oh ja, die gefällt mir, nice, mache ich. So, stand er noch da heute hier, Rabattcode nur heute, habe ich gedacht, okay, jo, guckst du dir mal an. Dann habe ich auf die Ad geklickt, also es war eine Ad auf Instagram, und dann bin ich auf eine Landingpage gekommen. Und was hat mich da als erstes begrüßt? So ein riesiger Cookie-Banner. Wollte ich alles ablehnen, weil lasst mich in Ruhe, ich will das so nicht. Hat natürlich nicht funktioniert. Ja, es gab zwar den Button, aber funktioniert hat er nicht. Gut, dann habe ich gedacht, akzeptierst du die Cookies? Dann hatte ich den Cookie-Banner endlich weg, poppt ein riesen Pop-up auf. So, ich kann mir jetzt noch 10% Rabatt sichern. Und nachdem ich den geschlossen hatte, kam noch ein Newsletter-Pop-up, dass ich jetzt den Newsletter abonniere. Da hatte ich dann schon überhaupt kein Bock mehr, mir dieses Produkt eigentlich näher anzugucken, weil ich gedacht habe, Leute, ihr geht mir ja einfach auf den Sack. So, das kann man ja schon mal überlegen, ist das eine schöne Customer-Journey? Naja, jedenfalls... Am Ende hat mich die Hose aber so gereizt, dass ich gesagt habe, okay, ich kaufe die jetzt, lege die in meinen Warenkorb, will die bestellen. Accountzwang. Sprich, ich musste mir einen Account anlegen, konnte nicht als Gast bestellen, musste dann dort meine ganzen Daten hinterlegen, habe dann ungefähr noch 5 Minuten damit rumgebracht, das Passwort so zu generieren, dass das dort auch reinpasst, weil groß, klein, Sonderzeichen, also es ist ja alles gut und schön, zwar aber sehr maßlos übertrieben. Jedenfalls, ich war dann irgendwann fertig. Dann sehe ich, ach, okay, Versandkosten kommen noch mit dazu. Und dann wurde mir noch angezeigt, so Lieferzeit 14 Tage. Dann habe ich gedacht, jo, will ich jetzt die Hose tatsächlich noch? Oder habe ich jetzt echt schon keinen Bock mehr? Also das ist für mich so ein Beispiel gewesen, so macht das keinen Spaß.
Ja, Ich wäre wahrscheinlich schon nach dem zweiten Banner ausgestiegen. Aber ja, spätestens 14 Tage Lieferzeit. Da weißt du ja auch, wo es herkommt. Also im wahrsten Sinne des Wortes weißt du dann, wo es herkommt.
Ich wusste dann, wo es herkommt, ja. Und dann hat man auch den anderen Rest verstanden. Naja, jedenfalls so war das. Und das wäre mein Mach's bitte nicht zum Beispiel für eine Customer Journey.
Aber hast du die Hose trotzdem gekauft?
Ja, weil ich die so cool fand.
Opfer.
Ja, Opfer. Ja, ich bin ein Opfer. Ich erzähle dann in 14 Tagen, ob die Hose da ist oder nicht. Oder ob sie noch in irgendeinem Container an irgendeinem Hafen hängt.
Oder ob sie 3 Meter lange Beine hat.
Ja, genau.
Gab's ja auch schon.
Ich werde berichten.
Okay. Also mein Marketing-Werbe-Fail oder vielleicht auch Win, für mich Win der Woche war Tim. Tim arbeitet scheinbar bei Obi und ist für die Ads verantwortlich. Ja, und ein Kollege von Tim hat in die Felder, wo man normalerweise den Text für die Ad einträgt, also die Beschreibung und den Titel und so weiter, hat ein Kollege von Tim reingeschrieben, Tim, bitte, drittes Bild tauschen, sind von der anderen Kampagne. Ja, jedenfalls hat Tim das Bild nicht getauscht und auch nicht den Ads-Text ausgetauscht, was dazu geführt hat, dass das ausgespielt wurde, und zwar mit meinem Kollegen David im Discover-Feed von Google, also da, wo die Nachrichten und so eigentlich auch drinstehen. Ja, geil.
Und, pass mal auf, ich kann das noch ergänzen, die Werbeanzeige ist auch aufgetaucht mit dem Titel Bitte zweites Bild tauschen. Nicht nur das.
Hast du auch gesehen?
Ja, ja. Und ich war danach auf Reddit, sehr lustig, ne? Tim hatte nur einen Job, sei nicht wie Tim. Ich habe dann aber drüber nachgedacht, vielleicht haben wir den Tim alle Unrecht getan, weil für Tim stand drin, er soll bitte das Bild austauschen. Er hat das Bild vielleicht sogar ausgetauscht, nur die Dame hat dann vergessen, ihren Text zu ändern. Dort stand nicht, bitte tausche auch den Text.
Das stimmt. Also
alle hacken jetzt auf Tim, aber vielleicht hat Tim seine Arbeit genau richtig gemacht.
Ja, wir wissen das ja nicht, was da vorher für Bilder drin waren und ob die da reingehört haben oder nicht. Das stimmt.
Also aber Tim, ich wette, die kommen jetzt als nächstes mit einer großen Werbekampagne mit Tim von Tooltime.
Deswegen, ja, Tim, mit Tim Allen.
So wurde das angeteasert. Und dann gibt es ab jetzt Binford-Werkzeuge aus Tooltime.
Bei Obi. Vielleicht war es auch Absicht. Und also für mich war das ein Win, weil ich habe den Screenshot davon auf LinkedIn gepostet, falls ihr mir noch nicht auf LinkedIn folgt, warum. und habe da übelst viele Impressions abgesahnt. Ich glaube 5000 oder so. Also danke Tim, melde dich doch einfach mal bei uns.
Ja, oder Tims Vorgesetzte oder Vorgesetzter, wie auch immer.
Ja, oder der Depp, der den Text da reingeschrieben hat. Könnt ihr mal in unseren Podcast kommen, damit wir euch erklären, wie wir das richtig machen.
Okay, ich hätte für später vielleicht auch nochmal so die ein oder andere schöne Werbung, aber lass uns mal nochmal zum Punkt kommen, über den wir heute sprechen wollen, Customer Journey, genau. Was ist denn, also ich habe ja nur schon gesagt, wie es nicht geht, daran hat man schon erkannt, was wir eigentlich damit meinen, aber vielleicht sollten wir es nochmal auf den Punkt bringen. Das ist die Reise deines potenziellen Kundens, von Anfang bis Ende, als ganz simpel gesagt, oder Nadine, ergänze gern.
Ja, also prinzipiell die Reise über die verschiedenen Touchpoints, nennt man das, wo er Berührungspunkte mit dir, deiner Marke, deinem Produkt, deinen Inhalten hat. Und wenn man sich das vorstellt wie eine Reise, dann ist das wie, der kommt halt an, mit seinem Flugzeug, wie auch immer, landet dort und guckt sich die verschiedenen Sehenswürdigkeiten an und verbindet sich innerlich immer mehr mit dem Land, das er da besucht. Und dann lässt er auch sein Geld dort und kommt dann vielleicht auch irgendwann wieder.
Das kenne ich von Bahnhöfen. Bahnhöfe sollen immer so gestaltet werden, dass die Touris, die ankommen, sich sofort wohlfühlen und das Gefühl haben, das ist der erste Touchpoint. Jetzt muss ich irgendwie an Chemnitz denken. Ja, aber egal.
Ich kann auch sagen, was haben die sich dann in Chemnitz gedacht?
Ja, aber der Bahnhof
ist ja schon aussteigen.
Ist ja schon ein bisschen neu gemacht. Okay, ich würde auch sagen, Customer Journey kann man so ein bisschen vergleichen für diejenigen, denen es noch zu abstrakt ist, wie wenn du Single bist und lernst jemand Neues kennen. So vom ersten Flirt bis hin zur großen Liebe. Und auf dieser Strecke kann man viel falsch machen und kaputt machen. Und diese Zwischengeschichten, die da stattfinden, das sind das ja, aha, das sind das auch Touchpoints. Die dürfen vielleicht in dem Zusammenhang, sollten die Touchpoints vielleicht nicht zu früh kommen. Aber wenn sie falsch gewählt sind, geht es kaputt.
Ja, zu früh kommen ist immer nicht gut.
So, nächstes Thema.
Also die Customer Journey hat ja klassischerweise verschiedene Phasen. Da gibt es ganz viele verschiedene Modelle von irgendwelchen verschiedenen Leuten. Jeder benennt das irgendwie anders oder manchmal gibt es auch welche, die bestimmte Phasen weglassen oder irgendwo was dranbammeln. Keine Ahnung. Also nagelt uns nicht fest auf unsere Interpretation oder auf unsere Variante der Customer Journey. Es gibt noch andere richtige Modelle davon. Es gibt auch noch irgendwelche Trichter und was weiß ich. Aber wir haben uns jetzt für eines entschieden, was wir euch jetzt gerne mal vortragen würden. Und ich würde sagen, wir beginnen am Anfang. Ergibt Sinn. Oh, ich bin so klug, oder?
Ja.
Und wir beginnen mit der Pre-Awareness-Phase.
Jeanette. Ich würde es so definieren als Phase dessen, wo ich mir noch gar nicht so ganz darüber bewusst bin, dass ich eigentlich ein Problem habe, was ich lösen will, aber ich bewege mich langsam darauf zu.
Ja. Also wenn man das so mit diesen klassischen Marketingbegriffen nochmal erklärt, dann ist es so der Punkt, wo halt die Demand Generation stattfindet. Also der Kunde oder der potenzielle Kunde muss erstmal erkennen, dass er überhaupt das haben will. So, und um das mal an einem Beispiel irgendwie festzumachen, keine Ahnung, aus dem B2B. Du bist so ein Webdesigner und machst halt so dein Webdesign-Zeug und für dich ist das halt alles cool und du machst halt so. Und es gibt da draußen aber ein Produkt, was dir deinen Workflow immens vereinfacht. So. Du weißt davon aber noch überhaupt nichts, weil du mit deinem Workflow erstmal total zufrieden bist. Also bist du so irgendwo nirgendwo mit deinen Gedanken. Und dann begegnet dir auf Social Media eine Ad, beispielsweise, wo drin steht, hey, mit diesem Workflow XXL SaaS Online Geilo Milo Tool Dingsbums kannst du deinen Workflow total verbessern. Und dann fängst du erstmal an, darüber nachzudenken, so, stimmt. Irgendwie für manche Dinge brauche ich total lang, obwohl es vielleicht schneller gehen könnte. Und dann beginnt so dieses, also das ist so dieses, die Zeit vor der Erkenntnis sozusagen.
Ja, genau. Du hast das etwas. Ja, aber du hast das ein bisschen besser gesagt und ausführlicher, als ich das getan habe. Ich danke dir.
Gern. Bitteschön. Dann kommt nach der Pre-Awareness kommt die Awareness, die Erkenntnis, die Erleuchtung, die Einsicht.
Ja. Die Einsicht, aber ich denke, also A, auf Kundenseite, diese Einsicht, okay, da gibt es was. Das könnte jetzt, also bleiben wir bei deinem Beispiel, da gibt es jetzt diese Technologie, okay, das Produkt gibt es also und oder die Marke gibt es also und ich fange an zu überlegen, würde mir das tatsächlich helfen? Da bin ich also schon. Am Anfang ist nur das Problem. Jetzt habe ich schon so ein bisschen die Aufmerksamkeit für die potenzielle Lösung. Meine genau. Definition.
Und dann an dem Punkt, also das ist ja alles fließend, ne? Das ist ja
weißt
nicht so,
dass diese Phrasen. Ich kann bei den Phrasen jetzt noch was beisteuern. Ich habe da vor uns gesagt, das ist wie so Beziehung und Partnerschaft eingehen. So dieses Pre-Awareness wäre dann mein Gott, ich bin irgendwie einsam. Immer mache ich meine Dinge alleine, damit bin ich irgendwie nicht glücklich. Und die Awareness ist dann, ich gehe dann auf, ich nenne mal keine Namen, auf irgendwelche Portale, wo ich Single kennenlernen kann, andere Single-Männer, und dann sehe ich dort jemanden
und andere Single-Männer.
Und dann denke ich, wow, den gibt's da, guck an, das könnte die Lösung meines Problems sein. Und fang an, mit dem erstmal vorsichtig hin und her zu schreiben und prüfe erstmal, ob er wirklich derjenige ist, der mein für mich geltendes Problem lösen kann. That's it.
Okay.
Naja, was ich damit sagen will, ich sage dann in dem Moment noch nicht, oh ja, den nehme ich und zack, und stecke den mir in einen Einkaufswagen. Und genauso ist es bei den Produkten. Sondern
welches Portal bist du?
Nee, das sag ich dir ohne Aufzeichnung. Okay. Nein, aber ich versuche damit so ein bisschen zu übersetzen. Erst merke ich in mir irgendwas, ich habe ein Problem. Danach merke ich, komme ich in diese Phase oder mir läuft dann das Produkt halt über den Weg und ich sage, ach guck mal, da gibt's was mir jetzt helfen könnte. Und dann fange ich an, mich näher damit zu beschäftigen, ohne dabei schon irgendeine langfristige oder feste Entscheidung zu treffen. Und das tue ich weder für das Produkt noch in meinem Beispiel für einen hübschen jungen Mann, den ich da gesehen habe. Mm.
Genau. Also die Phasen, die sind ja nicht so eng abgegrenzt, sondern die gehen auch immer so ein bisschen ineinander über. Das ist ja so ein, es ist alles im Flow. Alles ja. Ist im Fluss.
Und
ja.
Vielleicht noch dazu zu sagen, bei dieser Awareness-Phase, weil, wie ich es gerade auch schon sagte, ich kaufe da im Prinzip noch nicht, weder den Jungen noch das Produkt. Dort geht es in erster Linie tatsächlich einfach nur, wenn man jetzt aus Unternehmensperspektive denkt, Sichtbarkeit zu erzeugen, ohne damit Verkaufsdruck auszuüben, weil alles, was jetzt schon käme, wenn jemand genau in dieser Phase für sich noch steckt, der würde einfach nicht kaufen, sondern man vermittelt im Prinzip dort so ein erstes Gefühl überhaupt zum Produkt und auch zur Marke und fängt so an, Vertrauen aufzubauen.
So. Genau. Und ne? Wenn wir das wieder aufs Dating übertragen, wenn da jetzt einer jetzt schon versuchen würde, so übelst Druck zu machen, dann würde der nie die rüberkommen und das wäre voll der Abtörn.
Ja, oder dir sofort einen Heiratsantrag macht. Deswegen auf alle Fälle, Leute, wenn ihr, und da kommen wir ja später nochmal drauf zu sprechen, überlegt, wo, mit welchen Touchpoints am besten, in welcher Phase ihr agieren solltet, never ever in der Awareness-Phase versuchen zu verkaufen.
Ja.
Es funktioniert nicht.
Auch wenn irgendwelche weirden Sales-Coaches euch wahrscheinlich was anderes sagen werden. Oh, ich freue mich schon auf die Kommentare, aber wahrscheinlich hört es von denen eh keiner bis hierhin. Deswegen ist es nicht so schlimm.
Ja. Und für die Awareness-Phase auch nochmal wichtig, Botschaften einfach halten und vor allen Dingen, ich werde ja verschiedene Touchpoints, also verschiedene Kommunikationskanäle wählen, dass ich überall gleich bin. Dass ich konsistent bin in meiner Ansprache, also der Markenauftritt. Ja. Ja. Wichtig.
Vielleicht machen wir die Touchpoints dann am Schluss, also wenn wir erstmal kurz die Phasen durchgehen und dann nochmal was zu den Touchpoints sagen, ist vielleicht einfacher zu verstehen, wenn man erstmal Überblick so kurz hat. Nach der Awareness-Phase kommt dann die Consideration. Was passiert bei der Consideration? Also die Jeanette hat dann schon verschiedene Lösungen für ihr Problem eruiert. Das heißt, sie hat jetzt schon so 5, 6 Typen in ihrem Chat am Start und guckt so, wie sind die so drauf? Was reden die so? Könnten die prinzipiell passen? Vielleicht lernt sie halt so ein bisschen besser kennen, damit man so halt so eine Grundlage für die Entscheidung schafft und stellt sich verschiedene Fragen. Und genauso ist es beim Produkt dann halt eben auch. Du hast ein Problem, auf das du aufmerksam geworden bist und fängst jetzt halt an, verschiedene Möglichkeiten zu eruieren, wie du dieses Problem lösen kannst, welches Produkt dieses Problem lösen könnte. Und fragst dich halt, ja, was gibt's denn da? Wie passt das zu mir? Ist es mit meinen Werten kompatibel? Ist es mit meinen, wenn wir über Software oder sowas sprechen, ist es mit meinem Betriebssystem kompatibel oder mit meinen anderen Softwares, die ich benutze und so weiter. Also einfach mal so die Lage abchecken, würde ich mal sagen.
Genau, aus Kundenperspektive. Fällt mir nämlich gerade auf, wir sprechen heute aus Kundenperspektive, also jetzt zumindest gerade immer aus der Kundenperspektive. Ja, genau. Und das Lustige ist, tatsächlich passt mein Beispiel mit dem jungen Mann, den ich suche. Sandro, mein geliebter Mann, verzeih mir, das ist nur für den Podcast. Ich suche keinen neuen jungen Mann. Aber dort würde ich mir in dieser Phase dann auch die Fragen stellen, passt der zu mir? Ist der besser als, ist Jens besser als Kai? Kann ich dem...
Grüße geht raus.
Kann ich dem Vertrauen geben? Und fang vielleicht auch an, die zu vergleichen. Dann stelle ich unseren Tim, den wir ja von unserer Einleitung kennen, den Tim, den Kai und den Jens gegenüber und ziehe meinen Vergleich. Und am Ende werde ich zu irgendeinem Ergebnis kommen.
Genau. Und dann kommt die nächste Phase. Hier wird es spannend. Hier sitzen alle drei Kandidaten hinter der Wand und die Susi fasst zusammen und gesehen, okay, es gibt ungefähr 500 Buden, die Hosen verkaufen. Ich suche aber eine ganz bestimmte Hose oder ich suche eine ganz bestimmte Firmenphilosophie oder wie auch immer. Und dann hat man es auf wenige heruntergebrochen, auf wenige Anbieter und ja, im B2B hat man das oft, dass hier die berühmten drei Angebotsanfragen rausgeschickt werden, weil man ja drei Angebote braucht, zum Beispiel. Ja. Also das, wenn man dann die Angebotsanfrage bekommt, ist man dann quasi schon in die Decision-Phase gekommen.
Genau, da hätte ich mich jetzt entschieden für Kandidat Nummer 3.
Ihr fliegt mit dem Herzblatt-Helikopter in den Schwarzwald und macht zusammen Kuckucksuchen. Viel Spaß.
Okay. The next one. Was kommt denn nach der Decision-Phase? Also wir sind jetzt schon bei Phase Nummer 4 übrigens. Ne? Also wenn ich mal als erster war Pre-Awareness, Awareness, Consideration, Decision.
Genau. Und jetzt kommt Nummer 5. Oder bin ich zu dumm zum Zählen?
Nein, das ist Nummer 5.
Nee, stimmt schon.
Ich habe auch gerade gesagt, 4 Phasen haben wir hinter uns. Nummer 5.
Ach so. Genau, jetzt kommt Purchase, der Kauf oder dann die Beziehung.
Ich mache das jetzt.
Wenn ihr official seid, dann ist der Purchase-Phase. Genau. Also, die ist ja relativ kurz, die Phase, würde ich jetzt mal sagen. Also oft ist es nur eine Momentaufnahme oder nur die paar Minuten, die du in dieser Kaufmaske abhängst, so, wo du dich mit deiner Hose darüber geärgert hast, dass du so einen scheiß Account anlegen musstest. Ist eine relativ kurze Zeit, aber man kann hier immer noch Leute verlieren, wenn man das schlecht macht und wenn es halt, gerade früher war das noch voll das Problem, als noch niemand so eine Kreditkarte hatte, wenn man dann nur mit Kreditkarte bezahlen konnte zum Beispiel. Und dann sind die Leute halt raus. Dann, selbst wenn die sich bis dahin für dich entschieden haben, denken die, boah, nee, wo soll ich jetzt Kreditkarte herkriegen? Dann tschüssi.
Ja, dann konnte man das Produkt nicht kaufen.
Ja. So, und dann denkt man sich ja, boah, jetzt hat der Kunde gekauft, zack, alles gut, tschüss, Reise beendet. Ist das so?
Denke. Nee, würde ich sagen, ist nicht so, weil, also je nachdem, welches Produkt ich jetzt sozusagen habe, bleibe ich bei deiner Software, ist das ja meistens tatsächlich alles sehr erklärungsbedürftig und dann sollte ich als Unternehmen sehen, dann wird mein Kunden auch zu unterstützen. Also klassisches Onboarding-Programm bei einer Software, da zählt dann im Unternehmen tatsächlich auch einen guten Support zu haben und vielleicht dort nicht mit einem extra Support, den ich mir für 90 Euro die Stunde dazu kaufen kann, sondern ich werde nach dem Kauf genauso schön begleitet wie auch bereits vor dem Kauf. So, wenn wir das jetzt auf B2C, wir haben beim letzten Mal über Amazon gesprochen, dann ist das natürlich die ganze Kette, die dort Amazon wunderbar abspult, dass du informiert bist, wann kommt dein Produkt, wie weit ist es noch weg, dann kannst du dich noch vernetzen mit DHL, dann siehst du ja noch 4 Paketstops entfernt, perfekt für danach.
Ne? Genau, und aber auch bei vielen B2C-Produkten gibt es ja so ein Onboarding oder Nutzungsprozess, wo du dann, keine Ahnung, wenn du dir jetzt irgend so ein nices Küchengerät kaufst, da kriegst du dann da noch Instructions, wie du das Ding halt anschaltest, kriegst vielleicht noch ein paar Rezeptvorschläge, wirst vielleicht noch regelmäßig über Wartungsintervalle informiert, die du hast, oder kriegst irgendwelche Vorschläge, was du alles damit machen kannst und so. Also die Möglichkeiten sind sehr vielfältig, wie man diese
Sistrix macht das tatsächlich ganz clever. Als ich mir meinen ersten Sistrix-Account für mega viel Geld im Monat gekauft habe, weil Sistrix ist echt teuer, ne? Geiles Tool, muss man aber echt dafür bezahlen. Kannst du das schön leicht, also Customer Journey war natürlich auch super, muss ja super gewesen sein, sonst wäre ich nicht bei Sistrix gelandet, als Tool meiner Wahl. Dann habe ich das online gekauft, zack, 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 war alles fertig und ungefähr 3 Stunden später habe ich dann eine E-Mail gekriegt, hier, willkommen Jeanette, mach doch einen kurzen Termin mit mir, 30 Minuten, kostet dich nichts, ich richte mir dir deinen Account ein und ich zeige dir die wichtigsten Schritte in Sistrix. Und übrigens noch dazu, hier ist eine Webseite mit ganz vielen Tutorials. Perfekt. Und hat mich nichts gekostet, hat mir aber ein gutes Gefühl gegeben und ich habe dabei noch was gelernt.
Ja. Und um noch auf deinen neuen Boyfriend zurückzukommen, wer dann jetzt hier in der Usage-Phase, das klingt so falsch.
Die Usage-Phase.
Das ist dann so die Zeit so des anfänglichen Datens, wo man sich dann so richtig kennenlernt und auf Tuchfühlung geht und auch so, ne, man ist ja dann schon so, ja, wo man halt so merkt, wie so das erste Zusammenleben funktioniert, wie man in einer tatsächlichen Beziehung miteinander harmoniert, wenn man da auch mal das erste Mal voneinander gefurzt hat und das so. Dann,
du hast das gerade nicht so laut ausgesprochen, echt. Also man schaut, ob es miteinander reibungslos läuft, ob es reibungslos weiterläuft und ja, ob man glücklich damit ist und prüft auch ab, ob das Problem, was man am Anfang, nämlich in seiner Pre-Awareness-Phase hatte, damit gelöst ist.
Genau. Und was passiert, wenn diese Phase schön ist mit jemandem?
Wenn diese Phase schön ist, dann bin ich treu und bleibe dabei.
Genau, und dann sind wir nämlich in der Loyalty-Phase, wenn man dann der Marke treu bleibt, dem Typen treu bleibt und bei dem Typen macht man das vielleicht nicht, aber beim Produkt schon eher, das auch seinen Freunden weiterempfiehlt zur Nutzung.
Naja, vielleicht nicht den, oder vielleicht dann nicht meinen neu gefundenen Boyfriend weiterempfehlen, aber vielleicht ja die Dating-Plattform in dem Fall.
Ja, stimmt. Hm? Also.
Aber ich alle werde, Leute, also unabhängig davon, dass ich meinen Freund nicht weiterempfehlen würde, also vielleicht ja schon, ne, würde ich aber trotzdem schon nach außen gehen und so mit Stolz von meiner Entscheidung ja, erzählen und will das teilen mit meinen Freunden, weil ich bin ja dann auch glücklich und das teilt man ja gerne als Mensch. Also passt dann auch ja, schon, ne?
Stimmt. Ja. Und kurzer Sidetrack, alle Leute mit Tinder-Kindern, bitte mal einen Kommentar hinterlassen. Ich habe ein Tinder-Kind.
Oh je. So. Okay, dann sind wir ja eigentlich durch die Phasen jetzt aus Kundenperspektive mehr oder weniger durch. Ja. Ich würde jetzt an der Stelle vielleicht mal noch hinzufügen, dass das nicht ein geradliniger Weg ist, den eine Person geht. Also die geht nicht von Pre-Awareness einfach mal komplett durch bis Decision-Phase oder bis zum Kauf überhaupt. Die springt auch manchmal vor und wieder zurück. Das ist nicht geradlinig. Also auch das sollte man vielleicht wissen. Es wäre ja schön, wenn man wüsste, haha, genauso funktioniert das mit allen Menschen draußen auf der Welt. Super. Ne? Also auch da sollte man gucken,
Das
dass man das
wie
im Hinterkopf hat.
wenn man so ein Event plant und sagt so, ja, zwischen 17 Uhr und 17:15 Uhr ist Kennenlernen und Gespräche, dann 17:15 Uhr bis bla bla bla, Häppchen und das ist ich und das funktioniert aber überhaupt nicht. Wenn jemand diese SpongeBob-Folge kennt, wo SpongeBob diese Party gibt und versucht, die so voll durchzuplanen und keiner der Gäste hält sich auch nur im Ansatz an
Ja.
SpongeBobs Plan, das ist die Customer Journey.
Das ist die. Und auch wichtig, die Customer Journey wird nicht nur beeinflusst vom Marketing.
Ja,
Ne? Das
richtig.
ist nichts, wo man sagt zum Marketing, liebes Marketing, wir wollen mehr Produkte verkaufen. Ich weiß, es gibt eine Customer Journey. Mach das jetzt mal. Das ist nicht nur Abteilung Marketing. Das ist auch Sales, Support, Business Development, Geschäftsführung, alles, wer da so nach außen in Erscheinung tritt.
Auch Leute, die überhaupt nicht in deiner Firma arbeiten und eigentlich gar nichts mit deiner Marke zu tun haben, beeinflussen die Customer Journey. Also jetzt angenommen, bleibt man beim Beispiel den Typen kennengelernt, ne? Alles schick, alles schön. Und dann kommt aber die Ex-Freundin von dem Typen und schreibt da schon nicht so, boah, ich will dich nur vorwarnen, der ist
Ja.
total abartig, der schubst kleine Enten in den Teich und mit dem würde ich nichts anfangen und so, dann hat die das auch beeinflusst, obwohl die mit dem System an sich nichts zu tun hat. Und so ist es auch mit unzufriedene Kunden oder zufriedene Kunden beeinflussen vielleicht die, die da noch kommen, die Konkurrenz, wie die Presse über dich spricht oder wie AI über dich spricht jetzt
Oh
mittlerweile
ja,
schon.
ganz wichtiges Thema.
All das beeinflusst die Customer Journey und du hast darüber überhaupt gar keine Kontrolle und das fuckt manchmal ganz schön ab.
Ja, das stimmt wohl.
Aber was können wir denn
Und
kontrollieren?
ja, was können wir schon kontrollieren im Leben? Ich wollte gerade sagen, eigentlich jetzt egal wer, ob das jetzt jemand ist, der gerade auf das Thema, ich muss eine Customer Journey für mich und mein Business finden, sondern auch so für Privatpersonen, kann ja jeder einfach mal beim nächsten Mal, wenn er beim Kauf, meistens, man ist ja sich vorher gar nicht immer so darüber bewusst, in welcher Phase man eigentlich gerade steckt. Aber spätestens, wenn du anfängst, zu Produkten zu recherchieren, mal drüber nachzudenken, wie bin ich denn jetzt überhaupt hier dazu gekommen, das machen zu wollen? Und dann mal weiter zu beobachten, okay, ab jetzt, wie verläuft denn eigentlich diese Customer Journey für mich selber? Das ist als Mensch ganz interessant, gerade wenn man das mal dann vergleicht, wenn du das mehrmals bei dir selber beobachtest. Und für die, die tatsächlich für ihre eigene Dienstleistung oder für ihr Produkt sich tatsächlich mal hinsetzen und nicht nur einfach irgendwie Werbung machen, und sich da hinsetzen und das mal ausklamüsern wollen, ist das ein schönes etwas, um das mal zu erproben, um ein Gefühl dafür zu bekommen, was genau ist das und wie ist es gut und wie fühlt es sich selber für mich schlecht an. Ne? Einfach mal die Rollen umkehren.
Und erzählt uns gerne davon, was ihr dabei für Erkenntnisse gewonnen habt.
Ja.
So.
Okay, jetzt haben wir das Ganze ja aus Sicht des Kunden. Ist ja alles schön und gut. Wo steht der gerade? Jetzt werden sich ja bestimmt die, die selber eine Customer Journey erstellen und die sagen, okay, fuck ab, ich mache mir jetzt die Arbeit, weil ich will nicht nur einfach wild auf LinkedIn posten und vielleicht noch Ads schalten oder Achtung, unser Dauerbrenner Google AdWords, sondern ich will mir das tatsächlich näher angucken. Wenn wir jetzt sagen, welche Tipps können wir denen denn mitgeben? Erstmal generell zu den Phasen, auf was dann geachtet werden sollte, wenn wir jetzt schon gerade drüber gesprochen haben, wo der Kunde sich gerade befindet.
Na, also Tipp
Also,
Nummer 1, willst du sagen? Soll ich sagen?
nee, du darfst gerne anfangen. Also, ich würde sagen, genau, Awareness-Phase, Tipp Nummer 1.
Genau, also mein erster Tipp wäre, bei jeder Phase also sich in die Position des Kunden zu versetzen und bei jeder Phase zu überlegen, was den Ding in der Phase gedanklich gerade umtreibt. Also in der Pre-Awareness-Phase, zum Beispiel, was hat er da für Fragen? Da fragt er sich vielleicht, warum fühle ich mich so einsam in meinem Herzen? Oder was fehlt mir denn zum Glücklichsein, wenn wir es jetzt wieder auf die Dating-Geschichte beziehen? Oder wenn es jetzt halt um die Software ginge zum Beispiel, warum brauche ich denn für manche Sachen so lange und habe dann deswegen vielleicht einen finanziellen Verlust, weil meine Projektlaufzeiten zu lange sind oder so. So, also überlegt euch vorher in jeder Phase, worüber denkt der Kunde vielleicht gerade nach, was treibt den um sozusagen, und schreibt euch das zu jeder Phase auf. Da könnt ihr euch entweder ChatGPT oder ein beliebiges anderes LLM eurer Wahl dazu nehmen, aber vielleicht auch einfach mal mit Leuten sprechen, an die ihr vielleicht schon verkauft habt oder an Leute, die vielleicht was Ähnliches gekauft haben, oder einfach mit Leuten aus eurer Zielgruppe ins Gespräch kommen und dann das einfach versuchen herauszufinden in jeder Phase, was denjenigen da gerade umtreibt. Das wäre mein Tipp Number One.
Ja. Ich würde ja noch dazu sagen, zu Pre-Awareness und Awareness. Ich will das jetzt gar nicht so ganz kleinkariert machen. Theoretisch sollte ja jeder, der eine Lösung hat, ne? Also Lösung bedeutet jetzt für mich ein Produkt oder eine Dienstleistung. Weil theoretisch sprechen wir ja immer über, da ist jemand draußen, der hat eine Lösung, die er verkaufen will. Ob, ne, egal, was das jetzt ist. Und theoretisch sollte ja jeder wissen, welche Pain Points kann ich bei Menschen befriedigen? Punkt. Das ist Fragezeichen. Ne? Was sind die Probleme, die ich sozusagen mit dem, was ich tue, was ich verkaufe, lösen kann? So. Und da bin ich eigentlich genau schon dort, und dann bin ich eigentlich genau auch bei diesen Gedanken, die sich die Leute machen. Und eigentlich sollte das jeder wissen. Es sei denn, jemand sagt, oh, ich finde es jetzt cool, Coach zu werden, ich werde jetzt Coach. Gut, dann fehlt natürlich die Überlegung, aber dann sollte ich mir überlegen, welche Leute Coaches sind und welche Probleme bei denen löse ich da eigentlich.
Ja. Und also, falls ihr an so einem Punkt seid und überhaupt gar keinen Plan habt, wie ihr da rangehen sollt, dann gerne mal DM schreiben. Wir können darüber reden, können da helfen und euch auch dementsprechend coachen, wenn gewünscht. Aber ich denke, das kriegt man eigentlich mit Logik und Menschenverstand ganz gut hin.
Genau. Ich würde noch mitgeben, was man auch vermeiden sollte, ist sozusagen in der Phase schon direkt verkaufen zu wollen, zu kompliziert zu sein und von Anfang an so ein bisschen den Fokus auf Reichweite zu haben, so einfach rauszuknallen. Also um es mal praktisch zu machen, ich sage zum Beispiel, ich mache für Pre-Awareness, schalte ich erstmal Anzeigen, um überhaupt ein bisschen Sichtbarkeit zu bekommen. Dann klickt vielleicht jemand die Anzeige, wäre ja toll. Und dann komme ich aber auf eine Landingpage, wo von mir aus erstmal ewig über die Unternehmensgeschichte gesprochen wird. Bäm, interessiert mich ja in dem Moment, wenn ich ganz am Anfang stehe, mit meinem Problem und der Suche nach einer potenziellen Lösung, interessiert mich das überhaupt nicht.
Genau, also das wäre ja dann eigentlich quasi, also Tipp 2 wäre, richtet euren Content oder eure Inhalte auf die Bedürfnisse in der jeweiligen Phase aus.
Ja.
Und daraus ergeben sich eigentlich auch schon das sogenannte Customer Journey Mapping, also wo man dann quasi sagt, okay, diese Touchpoints, diese Berührungspunkte mit der Marke oder dem Produkt oder der Person oder wie auch immer, setze ich in der und der Phase. Das heißt, auch die Inhalte beschäftigen sich mit der und der Phase. Jetzt hast du aber das Problem, du kannst den Leuten ja nicht vorschreiben, wie sie ihr Leben zu führen haben und auf welche Links die klicken und auf welche Wege die gehen. Das heißt, ein bisschen Glück und ein bisschen Gerate ist natürlich auch dabei. Man kann das aber immer wieder nachschleifen. Also es würde zum Beispiel nichts bringen, jemanden in der Pre-Awareness-Phase einen Produkttest anzubieten, weil das viel zu früh ist. Und jemanden, der kurz vorm Kauf steht, den wirst du wahrscheinlich mit irgendeinem Blogbeitrag, den man halt über eine Google-Suche findet, jetzt auch nicht dazu bringen, diesen finalen Schritt zu gehen. Deswegen musst du dir überlegen, an welcher Stelle setzt du welchen Punkt am sinnvollsten, und dann hoffst du halt einfach aufs Beste, dass derjenige das einigermaßen so abhandelt, wie du denkst.
Naja, aber wenn du dich wieder, also ja, das ist natürlich nicht alles so 100% planbar, ne? Aber wenn du schon mal weißt, welche Phasen ein Mensch bei größeren Kaufentscheidungen, ich mit meiner kleinen Hose da, die ich mir gekauft habe, da geht das natürlich schnell. Aber für größere Kaufentscheidungen weißt du ja, okay, es gibt einfach im menschlichen Dasein unterschiedliche Phasen, die da innerlich durchlaufen werden.
Ja.
Und wenn du weißt, was in jeder Phase dann diesen Menschen beschäftigt, also wenn ich mir jetzt ein neues Auto kaufen wollte, so, und ich würde mir jetzt diese ganzen Phasen mal für mich hernehmen und welche Fragen ich mir da stelle, du fängst ja dann als normaler Mensch erstmal an zu googeln, oder heute googelt man ja fast schon kaum noch, sondern macht alles mit KI. Die Fragen, die du aber am Ende stellst, sind die gleichen. Und über diese Antworten, die du als Unternehmen genau auf diese Fragen liefern kannst, ne, damit kriegst du denjenigen genau dorthin, wo du es eigentlich gerade willst. Also da bist du halt dann wirklich beim Content Creation, den so abzustimmen, wie die Fragen des jeweiligen wohl in dieser Phase ungefähr sein könnten.
Genau. Und ja, ein bisschen kannst du es auch steuern über Retargeting-Geschichten. Also wenn du zum Beispiel sagst, okay, ich schalte Ads, und dann schaltest du halt Ads für Pre-Awareness und Awareness-Phase, so das Übliche, wo es dann so über die Pain-Points geht, so findest du deinen Prozess zu langsam, suchst eine Lösung, dann klick hier und so. Das wäre so für die Pre-Awareness- und Awareness-Phase. Und jetzt wirst du vielleicht die abkrabbeln, die schon auf deiner Produktseite waren, weil die schon irgendwie sind die schon dahin gekommen und haben sich das schon mal so angeguckt. Also sind die wahrscheinlich gerade so zwischen Consideration- und Decision-Phase am Rumschwimmen und überlegen gerade so, welche Sachen könnte ich denn testen oder wer kommt in die engere Auswahl. Und da kannst du dann über Retargeting ganz gut die Leute einfach nochmal abholen, indem du sagst, okay, jeder, der auf meiner, keine Ahnung, Produktübersichtsseite war, der wird jetzt von mir zugeballert mit Retargeting-Ads, die den nochmal richtig davon überzeugen sollen, mich auf keinen Fall zu vergessen und mich in die engere Auswahl mit reinzunehmen.
Wichtig ist ja dann, wenn wir jetzt mal bei dieser Produktwebseite sind, auf der derjenige dann gewesen ist, dass dort auch ganz klar Argumente stehen, klare USPs, und dass die Inhalte, die da stehen, aus Kundensicht geschrieben sind. Also nicht, ich löse das Problem, das, sondern die Lösung für den Kunden dasteht, dass der sofort, dort bist du ja schon tiefer drin, und gerade bei Software bist du dann tatsächlich noch nicht so bei diesen genauen Features, aber bei dem, welche Prozesse und Möglichkeiten dir jetzt gegeben werden mit diesem neuen Produkt, Zeit sparen, effizienter arbeiten durch, muss man natürlich aufpassen, dass man nicht so ins Floskeln reingerät, weil das schreibt dann wieder jeder. Aber da geht es dann tatsächlich dort schon um die harten Fakten, was dich ein bisschen abhebt von den potenziellen zwei anderen Unternehmen, die sich derjenige gerade anschaut.
Ja.
Ja. Und gilt im B2C natürlich genauso. Dort sind es halt dann andere Sachen, wo ich halt weiß, okay, es gibt Leute, die wollen unbedingt den Nachweis, das ist voll Bio. Dann muss natürlich ich dort dieses Bio-Zertifikat mit anbringen und dort die Argumente liefern für die Zielgruppe, die ich auch erreichen möchte. Und ich nehme hier an, jemand, der Bioprodukte verkauft, möchte genau die Leute erreichen, also sollte es dann auch dastehen.
Da kann ich auch nur noch mal darauf hinweisen, die anderen Podcast-Folgen noch mal zu hören, wo es halt auch um das Thema Zielgruppe geht und auch im Thema Marketing-Mix auch noch mal Sachen abgehandelt werden, die auf jeden Fall auch Einfluss auf die Customer-Journey haben. Jetzt gerade beim Marketing-Mix vor allem auch so diese Punkte mit People und Place und so, ne, die Sachen, die jetzt nicht in das klassische Kommunikationsmodell reingehören, aber die halt auch einfach
wenn du einen Laden hast und deine Verkäufer sind einfach unfreundlich oder wie im Baumarkt einfach nicht auffindbar, dann ist das kein positiver Berührungspunkt in der Customer Journey. Sind die hingegen super freundlich, sehr zuvorkommend und beraten sehr gut, dann ist die Chance viel höher, dass es zu einem Kauf kommt. Also es geht hier nicht nur um Kommunikation und Werbung, sondern um das Gesamterlebnis, was derjenige hat. Und auch um das Gesamterlebnis, wenn mal was Blödes passiert, wenn mal was kaputt geht, wenn beim Versand was schief geht, wenn von deinem krass teuren Elektroauto von einer Firma, wo du denkst, dass die für Qualität steht, ständig Wasser im Bremslicht steht. Was passiert dann und wie ist die Reaktion?
Ja. Ja, das merkst du erst nach dem Kauf, ja.
Genau, aber das ist ja auch noch Teil der Customer Journey, auch nach dem Kauf.
Ja, auch nach dem Kauf. Aber da sprichst du gerade mal was an, was auch schön in diese Kaufentscheidung mit reinfällt und auch schon vorher den Menschen beeinflusst. Das sind so die klassischen Testimonials. Oder wie man vielleicht heute, sind es ja auch manchmal so Influencer, ne, so.
Ja.
Aber, und da sind wir eigentlich auch bei so Kundenbewertungen, Kundenstimmen. Jetzt ist natürlich vieles auch umstritten. Wie echt ist das alles überhaupt? Und sind gewisse Sachen einfach gekauft? Aber dort klar, wenn man wirklich Leute, gerade auch Kunden hat, die für sich sprechen, Bewertungsplattformen und sowas. Ja, das ist wie, ich hasse es eigentlich, weil das unwahrscheinlich viel Geld kostet, aber das ist wie Kununu für Jobs. Ja. Also jeder guckt ja, bevor er sich entscheidet und sich den neuen Job einkauft, guckt bei Kununu und liest sich die Bewertungen durch. Und wenn bis dahin alles super war und die letzten 10 Bewertungen sind einfach richtig schlecht, dann war's das. Dann war's das.
Ja.
Deswegen, und da schließt sich eigentlich auch wieder Kreis, ist sozusagen diese, das ist doch nicht mal eine Phase, es ist ja ein Leben mit dem Kunden, ihn nach dem Kauf weiter zu betreuen, gut zu betreuen, so wichtig, weil dort passiert genau das, was dir dann irgendwann vorn wieder auf die Füße fällt.
Genau, oder was dir vorne einen Schub verleiht, wenn es.
Ja, ja, genau.
Ne, und
richtig.
Da darf auch was schief gehen. Es ist ja nicht immer so, dass alles glatt läuft, ne? Gerade mit teuren Kaufentscheidungen, Autos, Softwareimplementierung, wie auch immer. Da wird immer mal Upsala passieren. Da wird mal der Reifen kaputt gehen, da wird mal Wasser im Bremslicht stehen, da wird mal bei der Implementierung die Server down sein. Irgendwas ist immer, und dann ist halt die Frage, wie geht man damit um und wie schafft man das, aus diesem eigentlich negativen Erlebnis wieder was Positives zu machen. Und da lohnt es sich genau hinzugucken, wie man das dem Kunden dort so einfach und schön wie möglich machen kann, weil dann bleibt es in einer positiven Erinnerung, auch wenn der Auslöser dafür eigentlich was Negatives war.
Ja, richtig.
Und dann sind die auch loyal, weil die wissen, ach, wenn mir bei Automarke XY ständig irgendwas in mein Bremslicht reinläuft, dann ist es zwar ärgerlich, aber ich weiß, die Werkstatt, die macht es super schnell, die sind alle total nett, ich kriege meinen Leihwagen, ich kriege einen Kaffee, ich kriege einen Keksi dazu, ich kriege eine Entschuldigungs-E-Mail, eine Tafel Schokolade, wie auch immer, dann habe ich dann trotzdem ein gutes Gefühl und weiß, hey, beim nächsten Mal würde ich trotzdem so ein Auto nehmen, weil andere Autos gehen auch kaputt, aber bei dem weiß ich, dass ich wenigstens
einen Kaffee kriege. Ja, der kümmert sich um mich. Ja, schön. Ja, das that's it.
Ja.
Und damit wären wir ja theoretisch auch bei der letzten Phase jetzt schon wieder angekommen. Jetzt können wir ja das Ganze, es gibt ja noch eine dritte Perspektive auf die Phasen, kann man jetzt aber in den Phasen kann man es vielleicht gar nicht ganz so aufklamüsern, sind sozusagen, über welche Kanäle spreche ich denn oder über was spreche ich denn, die Touchpoints. Was sind eigentlich potenzielle Touchpoints? Weil, und das bitte merken, das habe ich vorhin gerade schon mal gesagt, Customer Journey mathematische Gleichung. Ich muss gerade Gleichungen mit meinem Sohn lösen, mit ein und zwei Unbekannten. Hier kommt eine mathematische Gleichung, eine mathematische Ungleichung. Customer Journey ist ungleich Marketingkanäle.
Ja.
Es kommt eine Customer Journey, die Gleichung dafür ist die Erlebniskette aus Sicht der Kunden und Kundinnen. Und das haben wir ja gerade schon erklärt, dass das eben nicht nur Marketing und Marketingkanäle sind.
Ja, und man sagt ja auch, also das habe ich mal irgendwann gelernt, keine Ahnung, dass irgendjemand erforscht hat oder so, oder ob das einfach nur irgendjemand erfunden hat, um Azubis zu quälen. Es braucht ungefähr 8 Touchpoints, bis derjenige überhaupt bereit ist, was bei dir zu kaufen. Also die Chance ist gering, dass also die Chance für Impulskäufe auf den ersten Blick ist sehr gering. Mag sicherlich auch vom Preis abhängen, ne? Also bei einem Brötchen für 30 Cent mache ich mir jetzt nicht so viele Gedanken, ob ich das jetzt kaufe oder nicht kaufe.
Stell dir mal vor, wie lange du früh immer bräuchtest. Du würdest an deinem Frühstückstisch, oh, ich bin in der Pre-Awareness-Phase, ich spüre, ich habe Hunger. Awareness. Ein Brötchen könnte mein Problem lösen. Brötchen, recherchiere ich. Oh, es gibt Vollkorn, es gibt Dinkel, es gibt Mais, es ist Kartoffelbrötchen. Okay, wo gehe ich hin? Bäcker, gehe ich zum Bäcker? Ja, da wärst du jeden Tag sehr lange beschäftigt. Aber beim Thema, ich kaufe mir ein Auto oder ich investiere in eine neue Software, wo der Invest viel größer ist, da habe ich, glaube ich, mindestens 8 Touchpoints, ja, bevor ich was tue. Also,
genau. Ja. Und aber da kommen wir auch wieder zurück zu dem Punkt, versuch nicht gleich am Anfang gleich zu verkaufen, weil das wird nicht funktionieren. Also selbst wenn du gerne jemand bist, der sehr direkt in den Verkauf reingeht, dann mach halt vorher Personal Branding oder so. Oder schreib einfach ein paar Zeilen erstmal mit demjenigen hin und her, damit man mal ein bisschen irgendwie so, ne, damit man sich ein bisschen abtasten kann, so bevor man dann gleich in die Vollen geht. Weil die Chance ist wirklich niedrig, dass jemand was Teures innerhalb von ein paar Minuten kauft. Und da kannst du noch zu dem geilsten Sales Coach der Welt gehen. Das wird nicht, kann mir keiner erzählen, glaube ich nicht.
Ich glaube, für Sales, da bist du dann eigentlich eher bei den Leuten, wenn man Sales richtig clustert, so in diesem Pre-Sales sogar, die sich genau um sowas kümmern und gucken, dass du Leute ein bisschen mehr in diese Pre-Awareness reinschubst, weil du dort anrufst als der beste Buddy, hey, ich weiß genau, wie es dir geht und und erstmal so ein bisschen Feingefühl und Kontakt und dann bist du der beste Freund, der da mitgeht. Aber an der Stelle musst du als Vertriebler am Ende diese ganzen Phasen auch durchgehen und kannst nicht sagen, ja, ich habe da auch gleich was für sie. Ja. Mit dem Tüt, macht es dann am Telefon.
Eben, und am Telefon macht auch keiner einen Abschluss. Ne? Letztendlich, du hast vielleicht einen Fuß in der Tür, aber kaufen am Telefon, glaube ich nicht.
Ein bisschen Gefühl kannst du dann da lassen.
Emotions.
Touchpoints, ja.
Was sind denn also, so Touchpoints?
Ein paar haben wir jetzt immer schon wieder genannt. So der Klassiker, Websites, Landingpages, Online-Shops, dann so die ganze Social-Media-Kette von Instagram, TikTok, LinkedIn, YouTube und so weiter. Verschiedene Ads, E-Mails, und Bewertungen und so Vergleichsportale.
Ja, das, also je nachdem, was man verkauft, sind halt auch solche externen Quellen wie, na gut, Vergleichsportale werden jetzt immer weniger spannend durch die ganzen AI-Geschichten. Da bist du dann aber am Punkt, dass du in den KI-Suchmaschinen sozusagen genannt wirst, dass das jetzt eben stärker im Fokus steht. In Fachmagazinen beispielsweise oder auch einfach, dass Thought-Leader aus deiner Branche über dich und dein Produkt sprechen.
Ja. Dann so klassische Google-Bewertungen, Kununu, Reddit, Kommentare. Reddit.
Wobei Reddit ist halt ein, da wir das jetzt gerade auf dem Tisch haben, das Thema, also Reddit ist ein Punkt, den man mit Vorsicht genießen sollte. Reddit hasst Werbung und die Reddit-Nutzer sind sehr darauf sensibilisiert, die merken, wenn ihr irgendwelche Threads inszeniert, um euer Produkt zu bewerben. Die sind nicht dumm und das wird euch dann eher eine negative Reputation bringen als positive. Also wenn ihr was auf Reddit machen wollt, dann mit Feingefühl, Authentizität und Ehrlichkeit, weil sonst seid ihr ganz raus. Und wenn ihr eine Ad auf Reddit schaltet, deaktiviert die Kommentare, sonst habt ihr dort ganz viele Pimmel drin.
Okay, dann haben wir ja neben den ganzen Online, bis auf deine Fachmagazine, die könnten auch schon offline sein, Print.
Ja.
Haben wir offline, haben wir ja noch ein paar.
Ja, Messen, Events, Networking-Events, ne, das ist was meistens sehr günstig ist, aber einen großen Impact haben kann.
Flyer.
Ja, warum nicht? Flyer, Postsendungen.
Ja, kommt drauf an für was, ja.
Verpackung, beim Pizza-Service.
Deine Verpackung.
Deine Verpackungen sind ein Touchpoint. Eine Telefon-Hotline.
Ja.
Dein Ladengeschäft, wenn du eines hast, wie es dort aussieht, wie sich das anfühlt, wie es dort riecht. Geruchsmarketing ist auch so ein interessantes Feld, von dem ich überhaupt keine Ahnung habe.
Aber geil, das funktioniert ja tatsächlich sehr gut, ne?
Ja.
Ja. Und ich würde noch mitbringen, das knüpft dann tatsächlich so ein bisschen nach Kaufabschluss an, Kundenservice, Support. Retourenprozesse, Reklamation, FAQs, sowas. Oder Chatbots, die ich auf der Webseite eingebunden habe. Das zählt dann vielleicht schon wieder natürlich eher. Aber das sind auch so Touchpoints, potenzielle Touchpoints.
Communities, Community-Aufbau hat man ganz oft in der Fitnessbranche. Keine Ahnung hiervon. Ich hatte mal so eine Garmin-Uhr und dann konnte ich mich dort mit irgendwelchen anderen anonymen Garmin-Uhr-Nutzern zu irgendwelchen Schritt-Challenges verabreden, wer am meisten Schritte gemacht hat im Monat und so. Also auch dieses Community-Building und so und die Gemeinschaft beisammenhalten. Newsletter für Leute, die Kunden sind, wo jetzt, keine Ahnung, irgendwelche Tipps drinne stehen oder wenn jemand eine Fitnessuhr kauft, dann kann man dem ja unterstellen, dass er sich generell für Fitness interessiert und kann dann halt dazu noch irgendwelche Tipps geben. Oder wenn die sogar ihre Einwilligung gegeben haben, dass du ganz, ganz viele interessante Daten über die hast, dann kannst du denen auch anhand ihrer Daten was schicken. Geburtstagskarten. Oh, früher, ne? Mhm. Als ich Kind war und ein Konto bei der Sparkasse hatte. Jedes Jahr zu meinem Geburtstag habe ich vom Knacksclub einen Geburtstagsgruß bekommen und ein Gutscheinheft mit Gutscheinen vom Knacksclub, wo ich dann günstiger ins Kino, ins Schwimmbad gehen konnte, wo ich mir beim Bäcker irgendwas holen konnte, wo ich mit so einem Gutschein bei der Sparkasse mir einen Schlüsselanhänger abholen konnte und so. Ne, das ist auch was man mal...
Geburtstagsgrüße für die Kinder gibt es tatsächlich immer noch. Bei uns kommen immer vom Sportclub für die Kinder die Geburtstagsgrüße und von der Krankenkasse.
Echt? Ja. Mein Kind kriegt von der Krankenkasse keine Geburtstagsgrüße. Ich kriege immer nur die nächste U-Untersuchung ist fällig.
Er geht vielleicht zu oft zum Arzt und ist kein Budget mehr da, diese Kinder Geburtstagskarte rauszuschicken.
Mist.
Teuer. Also ich habe ja mal noch eine steile These.
Ja.
Jetzt, geht immer noch um die Touchpoints und meine These heißt, interne Probleme sind auch externe Kundenerlebnisse.
Oh. Ist vielleicht...
ich finde, ja, das ist so, weil das beginnt zwischen verschiedenen Abteilungen im Haus, wenn da die Übergaben nicht passen oder widersprüchliche Aussagen getroffen werden oder von einer Abteilung in die nächste Informationen nicht weitergegeben werden und so Datensilos oder Wissenssilos entstehen, spürt das der Kunde am Ende auch. Also generell ist ja so, ne, wir im Marketing, wir versprechen schon das, was wir tatsächlich auch nur halten können. Aber generell ist natürlich Kommunikation eigentlich nicht Marketing. Das kann man auch im Fernsehen immer gut beobachten. Also in digitaler Werbung, nicht nur im Fernsehen. Das ist alles so Premium. Alles wird versprochen als Premium. So, dann rufst du vielleicht bei Sales an. Bei Sales ist ja sowieso meistens alles möglich auf das Premium-Produkt noch obendrauf. So, wer darf es am Ende ausbaden? Der Support. Das kenne ich noch aus Zeiten tatsächlich von einem anderen Arbeitgeber. Auf Webseiten war natürlich schon hier Problemlösung und ein bisschen ausführlicher beschrieben und vielleicht auch ein bisschen drüber, als es in echt ist, aber auch nicht so, dass du sagen musst, nee, das stimmt so nicht. Kam dann jemand und hat mit dem Vertrieb gesprochen, dann wird ganz viel versprochen. Ja, das machen wir dann schon. Ja, das ist überhaupt kein. Sie brauchen noch eine Schnittstelle. Ja, das machen wir Ihnen dann. So, dann hat der Kunde unterschrieben. Ja, und dann hing die Account Manager und die Kundenbetreuer, die Junioren, die es umsetzen mussten, hingen dann da. Es hat nicht funktioniert. Und am Ende lag es dann immer wieder beim Support, weil der Kunde permanent angerufen hat und ja, aber mir wurde doch was ganz anderes versprochen. Also intern Augen auf.
Auf jeden Fall. Das fängt auch schon bei guter Datenpflege im CRM an.
Oh ja, ja.
Und endet bei der internen Kommunikation über die Produkte und über die Projekte und an das, was dann versprochen und gehalten wird. Auch das ist Teil der Customer
Journey. Jeder muss in der Lage sein, genau zu wissen, was mit dem Kunde oder potenziellen Kunde gerade ist, wo der gerade steht und was los ist.
Ja.
Damit jeder richtig agieren kann.
Sehr gut, sehr schön. Gut. Ich würde noch mal kurz... wolltest du jetzt noch was Inhaltliches?
Nee, mach du mal.
Ich hätte jetzt sonst zusammengefasst, was wir bis jetzt gesagt haben.
Ja, fass du mal zusammen.
Also die Customer Journey ist die Reise deines potenziellen Kunden oder auch deines bereits abgeschlossenen Kunden und die Berührungspunkte, die er auf diesem Weg mit dir, deiner Marke, deinem Produkt, deinem alles, was halt damit zu tun hat. Sie gliedert sich in folgende Phasen. Pre-Awareness, Awareness, Consideration, Decision, Purchase, Onboarding bzw. Usage, also Nutzung und dann Loyalty. Der Weg, den derjenige geht, ist meistens nicht linear. Die Leute springen zwischen Phasen hin und her. Manchmal werden Phasen übersprungen. Und deine Aufgabe ist es, dir zu überlegen für jede Phase, welche Fragen hat derjenige, welche Probleme, welche Wünsche treiben den in dem Moment um und mit welchen Touchpoints, also mit welchen Kanälen kannst du an dieser Stelle einen positiven Einfluss nehmen. Und es müssen nicht nur Marketingkanäle sein, sondern das sind auch andere Abteilungen in deiner Firma oder deine Außenwirkung oder auch Sachen, die du gar nicht beeinflussen kannst, nämlich zum Beispiel, wie andere über dich und dein Produkt, deine Marke sprechen.
Das hast du sehr schön. Sehr schön zusammengefasst. Dann lasse ich dich jetzt kurz atmen. Und wenn du darüber nachdenkst, dann wirst du ganz schnell bei dem Thema sein. Entschuldigung, wirst du ganz schnell bei dem Thema sein, okay, wo ist denn meine Zielgruppe überhaupt oder wer ist denn meine Zielgruppe? Und dann sind wir schon wieder bei dem Thema unseres allerersten Podcasts, weil wenn ich nicht weiß, wer meine Zielgruppe ist, weiß ich auch nicht, wo ich sie erreichen kann. Also wir hatten, jetzt kann ich ja schon mal spoilern, die Nadine und ich, wir waren diese Woche zu einem Podcast eingeladen, in dem wir über Gen Z und Gen Alpha gesprochen haben. Also wie muss ich aus Kommunikationsperspektive auf diese Zielgruppen schauen? Und auch da war schon schnell klar, dass sich dort natürlich die Kanäle wandeln. Und genau bei den Touchpoints sollte man erst recht darüber nachdenken.
Ja. Ich nicke enthusiastisch.
Du nickst enthusiastisch. Ich habe da, also aus diesem Podcast auch raus, wenn wir jetzt zum Beispiel mal anfangen bei den Boomern, das würde ich jetzt kurz als Teaser, der Podcast, wenn er dann rauskommt, dann könnt ihr euch den gerne anhören. Wir werden den hier veröffentlichen. Den haben wir übrigens mit dem Finley Pfefferkorn aufgenommen. Grüße gehen raus an Finny.
Für unseren Podcast.
Wenn wir an die Boomer denken, also für alle, die es nicht so genau wissen, Boomer war so 1946 bis Mitte der 60er Jahre. Da waren noch so diese Kanäle, wo ich die erreicht habe, so Website, ganz bestimmt nicht, 1964, sondern Telefon, persönliche Beratung, so typische Printprodukte. Mittlerweile natürlich auch Webseite und E-Mail, weil,
was habe ich eigentlich? Silver Surfer.
Silver Surfer, ja, genau. Das ist das, wo ich die erreichen kann, so. Wenn ich jetzt an Generation Gen X denke, also kann mich ja outen, mich, so, dann ist das klassisch Google Search, Webseite, vielleicht auch mal Newsletter, Facebook. Also ich bin tatsächlich noch auf Facebook und werde immer dafür ausgelacht. Ich bin aber tatsächlich noch bei Facebook, weil Leute, die für mich spannend sind, egal jetzt für was, die finde ich halt auf Facebook. Und das bringt mich dazu, noch auf Facebook sein zu müssen. Und Telefon. So, Millennials. Nadine, da bist du so. Ja. Da wäre ja, etwas wie Instagram, YouTube, Bewertungen, Podcasts, E-Mail.
Ja.
Nicht so besonders, ja. Social Media.
Foren, also Foren, sowas wie Reddit, würde ich eher so in Richtung Forum verbuchen und ja, Fachforen sind, glaube ich, für viele Millennials immer noch von Bedeutung.
Und wenn wir jetzt nochmal Gen Z gegenüberstellen, also das sind die, die Ende der 90er bis 2010, 2012 geboren wurden, dort ist halt schon voll Social Media noch viel intensiver, so TikTok, ja. Instagram, Reels, YouTube, so. Ja. Shorts-Creator und Influencer, Direktmarketing, Kommentare, Messenger. Und wenn man das jetzt mal so gegenüberstellt, B2B ist nochmal anders, aber wenn ich jetzt nochmal diese Boomer, ne, so Webseite, das ist ja im Prinzip so wie der Printkatalog damals nur in digital, Webseite, Telefon, persönliche Beratung, Print, E-Mail. Die jüngere Zielgruppe, die aber jetzt ja im Prinzip zu den Leuten wird, die für uns im Marketing anfangen, interessant zu werden. TikTok, Instagram, Reels, YouTube, Shorts, Creator und Influencer.
Auch TikTok-Shop und Insta-Shop, ich weiß gar nicht, ob es den Insta-Shop überhaupt noch gibt, aber du kannst halt, dass du halt direkt aus der App raus impulsiv sofort deinen Kauf tätigen kannst, ohne die Plattform zu verlassen. Ist schon ein Gamechanger, wenn man versucht, solche Sachen an die zu verkaufen. Aber mir ist gerade noch was eingefallen. Es gibt so ein Meme, dass die ganzen Millennials, als Millennials sind wir ja eigentlich so die mit dieser Technologie aufgewachsen sind. So, ne? Wir hatten alle als erstes ein Smartphone, als erstes ein Handy, waren schon in jungen Jahren im Internet unterwegs, als das Internet noch irgendwie so, als Boris Becker noch Werbung für AOL gemacht hat und so. Aber es wird sich immer drüber lustig gemacht, dass Millennials, wenn sie was Teures kaufen, immer vom Handy auf den Desktop-PC wechseln und es von dort aus kaufen. Und es ist wirklich so. Ich würde niemals eine Reise buchen an meinem Handy. Ich würde niemals irgendwie ein Hotel buchen, ein Auto kaufen, eine teure Software, was weiß ich, über mein Handy kaufen. Würde ich niemals machen. Ich gehe immer an meinen Laptop und dieselbe Seite nochmal auf und kaufe das so. Keine Ahnung. Da ist es halt irgendwie größer und ich kann das besser sehen oder so. Ich habe keine Ahnung.
Warum? Aber schon, gerade bei Reisen kannst du übers Handy, kriegst du manchmal bessere Preise als am Desktop oder Laptop.
NordVPN, hol dir die besten Preise mit dem VPN.
Wahnsinn, ja lustig, das wusste ich so noch nicht. Das mache ich witzigerweise als eine Generation vor dir, aber das hat vielleicht damit was zu tun. ich bin ja so ein halb analoges Kind gewesen, bis so 17, 18. Dann hatte ich mein erstes 56K-Modem und dann bin ich in dieses so. Ich habe das von Anfang an erlebt und war immer angefixt davon. Ich fand das immer mega geil. So für mich war das halt was Neues. Vielleicht deswegen, dass ich auch jetzt noch dann sage, okay, ich gehe weiter in dem neuen. Keine Ahnung, es sind alles nur irgendwelche Phasen und Thesen.
Vielleicht bin ich auch nur komisch. Und die anderen machen das nicht so, aber schreibt so mal in die Kommentare, ob ihr das auch so macht.
Niemand ist ja komisch.
Nein.
Aber was ich jetzt nochmal sagen wollte, also man sollte es dann wirklich strukturiert vorgehen, wenn du wirklich sagst, und ich suche jetzt heute in dem Podcast kein praktisches Beispiel dafür, weil es wird viel zu kompliziert. Du hast dein Produkt, du kennst jetzt die Customer Journey als solches, du kennst die Phasen, in denen Menschen sich befinden, bevor sie eine Kaufentscheidung treffen. Du kannst hier rausarbeiten, welche Probleme haben die, zu welchem Zeitpunkt oder was ist ihr Ziel, was beschäftigt die gerade. Du kennst hoffentlich alle Touchpoints, die dieser jene mit dir direkt oder indirekt haben kann. Und dann musst du eigentlich hergucken und sagen, okay, meine Zielgruppen und Zielgruppen sehr selektiert. Du hast ja nicht nur eine Zielgruppe, sondern ganz viele. Und wenn du die so weit runterklamüsert hast, und dann bist du ja fast schon wieder bei diesem typischen Buyer-Persona, dann hast du auch so ein bisschen die Ahnung davon, welche Kanäle für welche Zielgruppe, lass uns mal weiter von Zielgruppe sprechen, am besten in welcher Phase geeignet sind. Und ich denke, da werden ganz, ganz große Unterschiede sein. Haben wir ja gerade eigentlich schon gesehen.
Ja, genau. Aber ich denke auch, ein Gen Z-Entscheider wird wahrscheinlich nicht eine teure B2B-Software über TikTok kaufen. Also zumindest nicht im Moment, weil da einfach viel zu viele Prozesse dranhängen, viel zu viele Entscheidungen, viel zu viele Absprachen, die gemacht werden müssen. Also immer noch ein bisschen das Gehirn benutzen und gesunden Menschenverstand und mal kurz drüber nachdenken, ob das auch für das Produkt Sinn macht, ob das auch für dich Sinn macht, weil was bringst du zum Beispiel, wenn du sagst, oh ja, Touchpoint wäre jetzt TikTok und du bist aber alleine im Marketing oder bist selbstständig, alleine, ohne irgendwelche Hilfe von außen und sagst aber, boah, ich habe gar keinen Bock, TikTok zu machen, ich finde das total affig. Ja, dann mach's nicht, weil dann wird es auch nicht gut werden. So, also du darfst auch ruhig Entscheidungen treffen und sagen, ja, dieser Kanal wäre vielleicht prinzipiell geeignet, ich persönlich finde den aber kacke, also mache ich ihn nicht, das ist auch okay. Aber du musst halt Entscheidung mit Wissen treffen, so.
Ja, das ist dann eine bewusste Entscheidung. Ich finde sowieso am besten ist immer, wenn du die Leute, die Kanäle bedienen lässt, die gerade sozusagen in dieser Zeit leben und damit aufwachsen. Weil da ist so ein, also nicht bei allen, ne, aber ich glaube, alle, die in diese Richtung dann gehen, in Richtung Marketing und so, die mögen das. Die gehen dann darin auf und dann machen die das wahrscheinlich auch gerne und dann machen die richtig. Weil früher oder später wird die Zeit kommen, auch wenn ich kein Produkt über TikTok verkaufe. Aber was wir, glaube ich, alle nicht vergessen dürfen, ist, dass die, die jetzt nachkommen, auch wenn die jetzt noch nicht die sind, die Entscheidungen im Unternehmen treffen, aber irgendwann sind die alt genug, dann muss ich mit einer gewissen Präsenz dort sein, wo auch die sind, um überhaupt erstmal sichtbar zu werden. Der Kauf wird dann nicht stattfinden, aber ich glaube, es wird Kanäle geben in den nächsten 10, 15 Jahren, wo wir heute, 10 Jahre reichen locker schon aus, wo man heute sagt, oh nee, da gehören wir eigentlich gar nicht hin. Es werden ja alle älter. Ja. Aber das Verhalten, das grundsätzliche Verhalten wird sich so nicht verändern. Das bleibt das Gleiche, weil die Werte der Leute die gleichen bleiben. Aber okay, jetzt sind wir ziemlich abgeschweift. Glaube ich, auch so das Letzte, was ich eigentlich sagen wollte.
Wir reden auch schon wieder viel zu lang. Hast du eigentlich deine Stoppuhr angemacht?
Nee, habe ich ganz vergessen. Fiel mir ein, als es dann schon lief.
Als es dann zu spät war. Naja, egal. Also ich denke, wir haben alles gesagt, was wichtig ist. Wenn ihr Hilfe braucht bei eurer Customer Journey, beim daran dabei, welche Kanäle für euch die richtigen sind. Vielleicht auch mit einem begrenzten Budget oder mit begrenzten Fähigkeiten oder wie auch immer. Und ihr nicht wisst, wie ihr das angehen sollt, dann meldet euch gerne bei uns. Entweder schreibt uns über LinkedIn oder kommt mal bei mir auf meiner Webseite vorbei, marketing-für-gründer.de. Und dann ja, können wir euch bestimmt helfen. Hast du auch eine Website, Jeanette, die du, wo man dich erreichen kann?
Mich erreicht ja über LinkedIn einfach. Also ich müsste meine
und Website. Über Facebook,
hat sie. Und über Facebook. Ja, genau, über LinkedIn, über Facebook. Und als Abschiedsgeschichte gebe ich heute noch mit. Das passt so schön rein in dieses Touchpoints, Kanäle, Zielgruppe, Generation, Alter. Und das ist so ein Beispiel dafür. Da werden sich genau die Generationen unterscheiden. Ich lese dir mal was vor. Ich versuche den Namen rauszulassen und du errätst, welche Werbung ist. Der ach so natürlich wirkende Spot mit verursachen mindestens Augenrollen, wenn nicht gar körperliches Unwohlsein. Gestellte Alltagssituation, übertrieben deklamierter Text der ihn zufällig treffenden Damen und dann ordert Jauch. Oh nein, nein, ich habe den Namen gelesen. Vor der jeweiligen Fremden mal eben seine Medikamente in der Shop-Apotheke.
Ich kenne die Werbung gar nicht, weil ich kein lineares Fernsehen gucke.
Du guckst kein lineares Fernsehen. Ja, das ist ein Werbespot im Fernsehen, wo der halt irgendwo gerade sitzt in einem Café, so groß mit Tablet und bestellt dort seine Medikamente. Und ganz zufällig fragt die Frau und dann ist Günther Jauch ja schon fast ein halber Apotheker, weil er sagen kann, ah, hier Shop-Apotheke, ja, das ist cool. Diese Werbung, die ist, naja, Generationsding, ne? Die alten, klassische Werbung, Problem, Lösung, ach, der Günther Jauch, oh schön, den gucke ich ja jeden, schlag mich tot, man, wer wird Millionär? Und der hat Vertrauen. Wenn der das macht, kann ich das auch mal machen.
Ja, aber kaufen diese Leute gerade im Internet Medikamente? Die brauchen doch die Apothekenumschau hier von...
Ja, wer weiß. Werbung, für mich ist das auch so fake und dann kommen wir genau da rein, wo du wieder bei diesen Zielgruppen bist und bei welchen, in welchem Alter geht was und wo ist Fake und Hochglanz super und wo nicht. Aber für mich ist das so das beste Beispiel. Pass auf, nimm den richtigen Touchpoint und nimm auch die richtige Art und Weise in diesem Touchpoint, der zu dir, deinem Unternehmen, aber halt eben auch zu deiner Zielgruppe passt.
Sehr schön. Das ist jetzt der richtige Augenblick für unser Outro.